Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des offiziellen HKCM-Podcast. Ich bin Philipp Hopf und Geschäftsführer der HKCM, dem führenden Anbieter für Finanzmarktanalysen im deutschsprachigen Raum. Mit über 70% Erfolgsquote unterstützen wir Sie bei Ihrem finanziellen Erfolg. Besuchen Sie uns auf www.hkcmanagement.de und starten Sie jetzt Ihre Reise zur finanziellen Freiheit. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge.
Dass die Jugend jetzt Diskurse hat, Transgender, Wokeness, Diversity, sich für den Krieg ja überhaupt nicht interessiert. Also die gehen ja nicht für den Krieg auf die Straße, weil wir nicht mehr lesefähig sind, nicht mehr argumentationsfähig, kognitive Fähigkeiten verlieren durch das ganze Wischen und als vermeintlich aufgeklärter Westen nicht mal in der Lage sind, das in Frage zu stellen. 1925 hat der Völkerbund einen Bericht gemacht, warum hat der Erste Weltkrieg so lange gedauert? Waren es die Franzosen, die Deutschen, die Russen, wer waren es? Ja? Die Antwort war, es Meinungsfreiheit muss begrenzt werden.
Herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Hopf. Das ist ein weiteres Interview der HKCM. Heute mit der Politikwissenschaftlerin, Publizistin und Professorin, Frau Professorin Guiraud zum
dritten Mal.
Dritten Mal jetzt, ja.
Einmal online, jetzt zum zweiten Mal live.
Hier in der Schweiz, ja. Herzlich willkommen erstmal bei uns. Frau Guiraud, Sie waren erst im Reich des Bösen, das von einem furchtbaren Despoten geführt wird und wo eigentlich an sich nichts funktionieren darf, so wie uns immer gesagt wurde, in Russland. Was haben Sie dort gemacht und welche Städte haben Sie besucht und dann vielleicht auch, wie war das dort?
Ja, also tatsächlich war ich in Russland, erst in Moskau, dann in St. Petersburg. Was habe ich dort gemacht? Zwei meiner Bücher sind auf Russisch erschienen. Das heißt, in Moskau hatte ich zwei Diskussionen zu den Büchern, also PowerPoint-Vorträge und Diskussionen. Einmal in einer französischen Galerie, sehr schön übrigens, Galerie Tayen. Zum anderen in der Russischen Akademie der Wissenschaften. Da gibt es ein europäisches Haus und da wurde die Diskussion geführt mit ungefähr 50 Roundtable-Teilnehmern. Sehr interessantes Gespräch über deutsch-russische Beziehungen und europäisch-russische Beziehungen im Allgemeinen. Von dort bin ich dann nach St. Petersburg, wenn Sie sagen, ein Land, das nichts funktioniert, nein, mit einem wunderbaren Schnellzug von Moskau nach St. Petersburg, der auf die Minute genau, Klammer auf, gegrüßt sei die Deutsche Bahn, also der auf die Minute genau pünktlich dann in St. Petersburg ankommt. Und dann war ich nochmal 10 Tage in St. Petersburg für wiederum zwei Sachen, einmal für das Petersburger Forum, Economic Forum, und einmal für eine dreitägige Konferenz der St. Petersburg State University, die an der Philosophischen Fakultät eine sehr interessante Konferenz hatten über Good and Evil in European Thought. Und insofern habe ich verschiedene Eindrücke aus verschiedenen Kontexten, ja, aus diesem wirtschaftlichen Eindruck vom SPIEF heißt es ja, und eben einen universitären Eindruck und sonst allgemein einen städtischen Eindruck. Ich habe natürlich auch dann noch den Katharinenpalast besucht und bin ein bisschen durch die Stadt gestreift, ist ja nach Puschkin, ist ja St. Petersburg das Tor zu Europa und das ist es wirklich.
Mhm. Wenn Sie dort so ein bisschen die Stimmung aufgegriffen haben, man liest ja immer wieder aus den Medien, die stehen kurz vor dem wirtschaftlichen Kollaps. Ich meine, das können Sie wahrscheinlich jetzt nicht beim Blick auf die Bevölkerung in einem kurzen Aufenthalt bewerten, aber hatten Sie das Gefühl, als stehen die kurz davor, besiegt zu werden, ob nun von der Wirtschaft oder den Sanktionen des Westens? Wie ist die Stimmung dort gewesen?
Also in der Tat, Russland ist riesengroß, ja. Ich bin nicht auf dem Land gewesen. Auf dem Land ist es offenbar sehr anders als in der Stadt. Natürlich sind Moskau und St. Petersburg die Vorzeigejuwelen der Russischen Föderation. Ähnlich wie wenn man nach Amerika fliegt, ist man meistens in New York und in Washington und kriegt auch nicht so richtig mit, was in Dallas oder Idaho los ist, ja, oder in Minneapolis. Also muss man schon auch noch trennen. Und in der Tat wurde mir auch erzählt, dass auf dem Land die Spuren des Krieges deutlicher zu lesen sind, weil dort die jungen Männer anfangen zu fehlen. Ja, also das sind schon auch Geschichten, die man hört. Und es geht ja nicht darum, jetzt hier irgendwas zu idealisieren. Aber Ihre Frage war, was erlebt man, wenn man da einfach ist für 10 Tage? Einerseits bei diesem SPIEF, andererseits an der Uni, wie gesagt. Dann mache ich mal eins und zwei. Ja, also eins war das SPIEF, eine ganz große Konferenz in einem sehr modernen Konferenzzentrum, muss man sich vorstellen, wie die Hamburger CeBIT. Ein Stand nach dem anderen, wo aus der gesamten Russischen Föderation, also auch aus den Teilstaaten, Produkte vorgestellt wurden. Also das ging vom russischen Parmesan bis zu russischen Drohnen, bis zu russischen Schnellzügen. Ja, also Gazprom-Technik, und oder russisches Porzellan, also alles, ja, Agro und Kunst, Kunstprodukte und
also Binnenwirtschaftsprodukte dann.
Ja, genau. Und da sind wir auch schon beim Thema. Also die Russen sind, ich habe gesprochen mit einer Vorsitzenden, die den Moskauer Germany Roundtable, Business Roundtable in Moskau macht. Und die hat gesagt, die Russen freuen sich geradezu, Anführungsstriche, über die Sanktionen, weil es sie gezwungen hat, bestimmte Produkte, die sie vorher importiert haben, jetzt selber herzustellen, zum Beispiel italienischen Parmesan. Ja, der wurde vorher umfangreich importiert, die haben ja große Landwirtschaftsflächen, der wird jetzt selber gemacht, die haben das italienische Know-how. Und alle sagen eigentlich, dass Russland jetzt autark ist, also sie kriegen dort Schweizer Schokoladen, französische Pastisserien, französische Cafés, sie kriegen italienischen Parmesan, besten Fisch, bestes Geflügel. Die Supermärkte sind voll, also genauso schön oder so gut, wie ich das aus dem Edeka in Berlin kenne oder aus Auchan in Frankreich. Und ansonsten ist St. Petersburg jetzt erstmal eine belebte Stadt mit Jazzclubs. Ich war im Jazzclub, habe guten Free Jazz gehabt, den man sonst so aus Prag oder Paris kennt. Mit einer aufgeschlossenen Gesellschaft, wo sich die jungen Leute, aber eigentlich jeder, nur freut, mal Deutsch sprechen zu können. Die können alle, fast alle, ziemlich gut Deutsch, sind sehr bemüht, eine deutsche Ansprache zu geben, ja, oder zu erzählen, dass sie mal in Deutschland waren. Also man könnte ja erwarten, dass die verschlossen sind, nach dem Motto, wir sprechen nicht mit euch, ihr macht Krieg gegen uns. Das Gegenteil ist der Fall. Und nochmal zurück zum Petersburger Forum. Also es war eine Exposition, ja, und natürlich viele Panel-Diskussionen und so weiter. Und ich sag mal, die halbe Welt war da. Afrika war da, die Chinesen überall vertreten, die Inder, Brasilien, Südafrika, große Delegationen. Ich glaube, 170 Wimpel hingen da, also 170 Länder waren da. Man könnte auch umgekehrt sagen, von, was haben wir, 200 Staaten in der UNO, die einzigen, die gefehlt haben, sind die Europäer, die Amerikaner, die Kanadier und ein bisschen Lateinamerika. Die anderen waren alle da. Und dann müsste man ja einfach mal überlegen, also selbst wenn wir glauben, dass das Reich des Bösen ist und das so titulieren, müsste man ja trotzdem wenigstens zur Kenntnis nehmen, dass dort 170 Staaten, ich sage mal so über den Daumen, dort sind, dort interagieren, dort Diskussionen haben, Panel-Diskussionen, dort besprechen, dort Geschäfte machen. Also wurden auch ganz viele Geschäfte gemacht, konnte man sehen. Dann standen die Leute immer irgendwo mit irgendwelchen Zertifikaten, ne, so Fotos und so. Also sprich, da ist ja eine Dynamik, eine praktisch globale Dynamik in einem anderen Raum außerhalb Europas. Und ich würde nur sagen, wenn wir aufgeschlossen wären, dann müssten wir zumindest diese Dynamik analysieren, zulassen, erkennen und nochmal gucken, was wollen wir denn mit dieser Dynamik zu tun haben? Wollen wir gar nichts zu tun haben? Wollen wir Sanktionen machen? Wollen wir einen Vorhang, also wir haben es ja mal eisernen Vorhang genannt, ja, wollen wir den zumachen und möglichst noch vernähen, damit keiner mehr dahinter schauen kann? Jedenfalls würde ich mal sagen, mit Goethe, Reisen bildet, soll Goethe ja gesagt haben, alle, die vom Krieg reden, würde ich sagen, einfach mal auf nach Moskau, nach St. Petersburg, mal angucken. Mhm. Und dann reden wir nochmal darüber, was wir hier machen. Ja?
Ich denke, das ist ja nicht nur etwas, was man im Äußeren macht, in Verbindung mit Russland, denn die Brandmauer ist ja nichts anderes als der eiserne Vorhang, bloß eben innerdeutsch mit den anderen nicht reden, auch wenn es Millionen sind. Das ist, denke ich, so eine Sache, die haben wir uns auf unterschiedlichsten Ebenen so angewöhnt, nicht in die Kommunikation zu gehen, sondern direkt die Ablehnung als oberste Priorität.
Nicht als oberste Priorität, sondern als oberste Moral. Ne? Ich bin der Gute und du bist der Böse. Ich gucke jetzt gerade, ich habe dankenswerterweise mein neues Buch hier hingestellt. Ja. Aber genau das ist tatsächlich in einem Kapitel. Also ich habe ein Kapitel über die Erfindung der Feinde, ja, also aus der Analyse geboren, dass die liberalen Systeme am Ende sind, keinen demokratischen Support mehr generieren, deswegen ja immer große Koalitionen irgendwie zusammengeschustert werden müssen, Österreich, Deutschland und so weiter. Und vor diesem Hintergrund, dass sozusagen das, was man früher mal die liberale Mitte genannt hat, nicht mehr überzeugen kann, weil sie inzwischen völlig überspannte Diskurse produziert hat, egal Klima, Migration, Wokismus, Transgender und so weiter, gleichzeitig der soziale Bestand weggebrochen ist. Ja, wir haben ja hochgradig auch sozial gespaltene Gesellschaften. Und diese liberale Mitte, um sozusagen sich weiter tragen zu können, erfindet, so mein Thesenvorschlag, zwei Feinde, einen inneren und einen äußeren. Der innere ist dann die AfD oder in Österreich die FPÖ oder Marine Le Pen, wie auch immer. Und gegen diese inneren Feinde wird das gemacht, was ich Lawfare bezeichne. Also nicht Warfare ist ja Krieg. Lawfare heißt Krieg mit juristischen Mitteln.
Gesetzen, ja.
Marine Le Pen nicht zur Wahl zulassen, AfD verbieten, Trump Prozesse führen und so weiter. Also Lawfare. Und auf der äußeren Ebene eben Putin, der Feind, Warfare. Ja, das heißt, die These, die Hypothese wäre, dass die liberale Mitte nicht mehr tragfähig ist in ihrer Politik, weil ideologisch überhitzt, dass ihnen das Vertrauen wegbricht, das Vertrauen in die Demokratie. Und deswegen muss sozusagen der Diskurs autorisiert, also sozusagen verhärtet werden. Ja, Meinungsfreiheit muss begrenzt werden. Und um das machen zu können, erfindet man einen inneren und einen äußeren Feind. Und dann sind die Feinde, also Putin und die AfD, der Vorwand, um die Meinungsfreiheit einschränken zu können, weil es ist ja dann nur zur Rettung der Demokratie, im Falle der AfD, oder zur Rettung eben von Freiheit, Werten, Frieden im Falle von Putin. Ja? Mhm. Und wenn man beides mal wegschieben könnte, ich mache jetzt mal wirklich diese Bewegung wie so eine Wolke, ja, und sage, Leute, das ist eine Wolke, schieben wir das mal weg. Ja? Also gucken wir doch mal hinter diesen Vorhang, gucken wir mal hinter die Brandmauer, die heißt ja schon Brandmauer. Ja? Ui, da ist ein großer Brand, da kann man gar nicht mehr drüber gucken,
genau.
Ja, so viel Rauch. Und mit Russland ist ja jetzt tatsächlich perfekt gelungen, dass selbst Leute, die nie in Russland waren, also ich kann scherzhaft erzählen, ja, immer wenn ich bei meinem Friseur bin, streite ich mich mit dem über Russland, ja, weil der auch, Putin ist Hitler und wir müssen. Und dann sage ich immer, warst du schon mal da? Nee, da will ich auch nicht hin, ja. Und das, was da passiert ist, ist ja offenbar, dass über Jahrzehnte ein Russlandbild aufgebaut wurde und aufgebaut werden konnte, weil niemand da war. Und weil niemand sagen konnte, nee, pass mal auf, das ist da gar nicht so. Es ist eigentlich ganz anders, fahr doch mal hin. Aber hinfahren geht ja nicht, weil jetzt ist ja schon in den Köpfen drin, dass es hochgradig gefährlich ist, dahin zu fahren. Also fährt erst recht keiner mehr hin. Und deswegen ist ja sozusagen jetzt auch diese Sanktion, das Verbot von Russia Today. Die Russen dürfen ja auch kein BBC und kein Euronews, ne? Die haben auch sozusagen Beschränkungen, was sie konsumieren können, sind aber interessanterweise ziemlich gut informiert. Also die wissen alles über Frau von der Leyen, ja. Mhm. So. Aber wir haben ja auch sozusagen Informationssperren und sowieso Cyberwar, also die Wahrheit stirbt als erstes im Krieg, ja, Propaganda gegen Propaganda ist nicht so einfach. Aber was man eben sagen kann, wenn man mal hinfährt, ist, nein, das Land ist weder kaputt noch sonst was. Das Land ist. Die Russen sind entspannt, das Land funktioniert, die U-Bahn ist sauber und pünktlich, die Züge sind sauber und pünktlich. Die sind immer froh, wenn sie einen Ausländer sehen, weil halt nicht mehr so viele hinkommen. Ja? Dann sind die welcoming, herzlich.
Denen geht es genau also umgekehrt wie uns.
So, und dann will ich jetzt noch mal kurz auch auf die Petersburger Konferenz von der Uni, weil das eine ist ja jetzt dieses Wirtschaftssetting gewesen, da war ja sehr viel Macht. Ja? Putin hat ja auch gesprochen auf dem Spief, in diesem bei diesem Vortrag war ich nicht drin, da brauchte man einen besonderen nochmal Access, den hatte ich nicht, ja, also war ich da nicht dabei. Aber natürlich war das Beef sozusagen um diese Putin-Rede herum gebaut und deswegen waren natürlich auch viele Staatspräsidenten da, ja, oder Außenminister, also von den anderen Bösen, sage ich mal, ja. So, und die Petersburger Universität wiederum, es war ein bisschen später, diese drei Tage. Da würde ich auch nur gerne berichten, wir reden jetzt von einer Konferenz über Good and Evil in European Thought, also das Gute und das Böse in der europäischen Geistesgeschichte. Und die Frage dahinter war, ist das Böse kreativ? Also zum Beispiel auch die Frage, kann die KI, kann die kreativ sein? Ja, also die Frage war wahnsinnig ausdifferenziert. Wir haben also über drei Tage jeweils von 11 bis 15 Uhr und von 15 bis 18 Uhr 8 Vorträge, also insgesamt 6x8 Vorträge. Die haben eingeladen aus der gesamten, von der ganzen Welt. Es war jemand aus Hawaii da, es war jemand aus Australien da, es war ein Österreicher da, es war ein Deutscher da, es war jemand aus Frankreich da, aus Belgrad da. Es war eigentlich die ganze Welt da. Ja? Die Europäer, also die Westeuropäer am allerwenigsten, also Hauke Ritz, ein Kollege von mir, mit dem ich auch das letzte Buch zusammengeschrieben habe, und ich, wir waren da. Die anderen waren eher die Welt, die wir so meiden. Ja? Aber es war zum Beispiel jemand aus Sri Lanka da, der ein absoluter Kant-Kenner war. Und der Kant und Hegel, ja, und der versucht hat, einfach nur eine semantische Analyse zu machen, wann sich zum Beispiel Lenin von Kant und von Hegel hat beeinflussen lassen im Denken. Ich saß da, ich war ja an der Uni, an mehreren Unis in meiner Karriere. Es war ein absolut perfektes Niveau. Es gab eine Dolmetscherin, die den ganzen Tag gedolmetscht hat, also vom Russischen in ein 1A-Englisch, völlig verständlich, das müssen sie erstmal hinkriegen, eine hochkarätige. Wir reden von der philosophischen Konferenz über Hegel, was gedolmetscht wird vom Russischen ins Englische. Mhm. Und die Frau macht das 3-4 Stunden am Stück. In jeder westlichen hier EU oder so sind die Leute nach 20 Minuten aus der Kabine, weil anstrengend, ja, dann wird nach 20 Minuten gewechselt. Es gab eine Arbeitsmoral, ein Ethos, also auch in der Ansprache, in der Höflichkeit, ja. Ja, sowieso Michaeli Wosch, was Sie gerade gesagt haben. Also einen unglaublichen höflichen Umgang miteinander. Die Russen hatten eine wirklich schöne Art, ihren Nachwuchs zu integrieren. Also erst waren die Professoren, die vorgetragen haben. Und am dritten Tag durften dann die Doktoranden. Das war für die wie so ein Testlauf, dass sie mal auf einer richtigen Konferenz etwas vortragen durften. Alle hatten PowerPoint, wirklich gut aufbereitet. Es gab eine richtige wissenschaftliche Interaktion. Es wird jetzt auch ein Sammelband darüber entstehen, in dem ich publizieren darf. Ja. Und ich kann nur sagen, das war vom Gefühl her, aber auch vom Intellekt her, war das eine wirklich High-Performance-Geschichte. Und aus eigenem Erleben an den Universitäten in den letzten Jahren in Westdeutschland habe ich so eine intensive Konferenz lange nicht mehr erlebt. Also auch so eine Ernsthaftigkeit in der Debatte. Ja. Sind Sie sicher, dass Lenin in seiner zweiten Jahreslebenshälfte diesen Teil von Hegel schon gelesen hat? Ja, so ungefähr waren die Fragen. Und es hatte etwas unglaublich Seriöses, womit ich auch sagen würde, dass die Russen, natürlich war die Mehrheit der Teilnehmer waren Russen, die aus anderen Landesteilen dann kamen, dass die im Gegensatz zu vielen Westdeutschen sich in einer Tradition verstehen. Also die verstehen sich in einer Tradition von Russland, Sowjetunion, Russische Föderation. Das heißt, auch auf der Einladung zum Beispiel zu dieser Konferenz stand auf der ersten Seite, ich weiß nicht, 300 Jahre nach dem Leben von Kant, so und so viele Jahre nach Hegel, so und so viele Jahre nach Lenin, so und so viele Jahre, wurden erstmal 5 oder 6 Philosophen aufgezählt, machen wir heute diese Konferenz. Das heißt, sie verstehen sich in einem Denkzusammenhang. Insofern war diese Konferenz kein Ego-Shooting, was man heute oft an Universitäten hat. Ja, ich bin der beste Professor und keine Ahnung, tralala. Sondern die schreiben eine Tradition fort. Und das ist zum Beispiel etwas, was wir, glaube ich, völlig verloren haben im Westen. Also diese Kontextualisierung in einem historischen Prozess, aber auch die Kontextualisierung des eigenen Wirkens in einer bestimmten Arbeit, die nicht meinem Ego dient, sondern die dazu dient, einen bestimmten historischen Prozess einzuordnen in eine, ich sag mal, Ahnenreihe der Philosophie. Das fand ich sehr überzeugend, muss ich sagen. Also ich freue mich jetzt auch auf diesen Sammelband, der erscheint, und ich freue mich nächstes Jahr an dieser Konferenz, die wird jährlich gemacht, wieder teilnehmen zu dürfen.
Sehr interessant gewesen auf jeden Fall. Und die Zuschauer, ich weiß, manche werden da interessiert zugehört haben, die anderen wird das Messer in der Hose aufgegangen sein. Sie werden sich sagen, wie kann diese Frau nur positiv über das Reich des Bösen sprechen? Schreibt es gerne mal in die Kommentare rein. Vielleicht sind ja auch einige von euch darunter, die auch schon persönliche Erfahrungen machen konnten und daher in einer gewissen Weise wissen, von was sie reden. Und schreibt eure Erfahrungen rein. Sie haben ja gesagt, 2 Ihrer Bücher sind bisher ins Russische übersetzt worden. Ist das so richtig?
Ja. Und eines, das auch.
Genau, und jetzt. Das hier, und das wird jetzt hier, das wird also das dritte sein, ja. Das ist das neueste Buch von Ihnen mit dem Titel Zeitenwenden. Und wenn wir mal 100 Jahre zurückdenken, so sehen wir, dass die 20er Jahre des 20. Jahrhunderts definitiv eine Zeitenwende war. Die 20er des 21. Jahrhunderts begannen mit Corona, wurden mit dem Ukraine-Krieg fortgeführt. Sobald es aber mal an den Fronten ruhiger wird, werden wir alle vom Klimatod bedroht. Also wenn wir uns das überlegen, es sind an sich immer potenzielle Gefahren da. Auch wenn man mit vielen jungen Leuten spricht, die sagen, obwohl wir an sich einen drohenden Populationskollaps haben, weil die Kinderquoten viel zu gering sind, sagen viele Leute, ich kann doch in dieser Welt, und jetzt kann man diese Ängste aufzählen, aufgrund der Kriege, aufgrund der Perversionen, die unterrichtet werden, die normalisiert werden, ich kann doch da keine Kinder mehr aufziehen. Es gibt auch viele Leute, die sagen, aufgrund der drohenden Klimakatastrophe kann man keine Kinder mehr bekommen. Warum ich jetzt so lange aushole, wir leben also seit ungefähr 5 Jahren in ständiger, sich wechselnder Angst und unterschiedlichsten Angstszenarien. Ist dieses Phänomen nur im Westen zu beobachten oder ist das weltweit?
Ja, also ich war jetzt geneigt, Ihnen als erste Reaktion zu antworten, Saeculum Saeculorum, ja, von Ewigkeit zu Ewigkeit heißt es ja im Christentum so ungefähr in der katholischen Kirche so ungefähr in jedem Gebet, ja, von Ewigkeit zu Ewigkeit in den Litaneien. Und vielleicht ist das ja schon mal ein Punkt, also dass wir buchstäblich den Glauben verloren haben, dass wir von Ewigkeit zu Ewigkeit gehen und dass die Welt immer weitergeht, ob wir jetzt persönlich dabei sind oder ob die Menschheit im Großen dabei ist. Aber von Ewigkeit zu Ewigkeit ist mir jetzt als Impuls eingefallen. Wir haben ja nur noch nach Statistiken 16% Gläubige in der Bundesrepublik Deutschland und das sind dann aber alle, ja, die Muslime, die Buddhisten, die Yoga-Freaks und die Katholiken, das sind alles insgesamt nur noch 16%, ja.
Interessant.
Vielleicht sollten wir noch mal ein bisschen mehr an Ewigkeitsbewusstsein erlangen, weil ich bin bei Ihnen, dass wir hochgezüchtete, ideologisierte Diskurse haben, in denen wir von einer Angst zur anderen getrieben werden. Ja, also ob das jetzt Klima ist oder ob das Corona ist oder ob das der Krieg ist, ja, und das sind ja tatsächlich, wir waren eben bei Russland stehen geblieben, erstmal Erzählungen, wir müssten jetzt, glaube ich, lange ausholen, das wollen wir heute nicht machen, warum dieser Krieg sowieso eigentlich schon verloren ist, ja, militärisch, aber zweitens nie hätte geführt werden brauchen, wenn wir nicht die ganzen roten Linien überschritten hätten. Es gab ja auch Verhandlungen, Friedensverhandlungen im April 2002 in Istanbul, alle gescheitert, wie auch immer. Also man müsste mal jetzt tiefer gehen, warum dieser Krieg eigentlich geführt wird. Jedenfalls sicherlich nicht, um die Werte des Westens zu verteidigen, um das mal kurz zu sagen, sondern wir wissen es ja eigentlich vom Völkerbund. Sie haben gesagt, 20er Jahre, 1925 hat der Völkerbund einen Bericht gemacht. Warum hat der Erste Weltkrieg so lange gedauert? Waren es die Franzosen, die Deutschen, die Russen, wer waren es? Ja? Und die Antwort war, es war die Rüstungsindustrie. Und das wäre auch heute meine plausible Antwort.
Also der Profiteur der Kriege.
Also wir sind längst in einen Zustand der Abnutzungskrieges geschlittert. Mhm. Ja. Und diese Abnutzung muss jetzt offenbar noch so lange weitergehen, bis ein paar Verträge unterschrieben sind über seltene Erden. Wollen wir das mal ausklammern? Sie haben mich gefragt.
Wenn ich da ganz kurz noch anfügen darf, Sie haben da absolut recht, weil wenn wir das 5%-Ziel der NATO jetzt nehmen, fließt das ja genauso mit ein. Das ist ja quasi eine vertragliche Abnahme, die aber in den meisten Fällen gar nicht der eigenen Wirtschaft, nicht die eigenen Rüstungsindustrie zugutekommt, sondern den Amerikanern. Da hat der Trump wohlgemerkt für sein Land einen sehr guten Deal rausgeschlagen. Alle müssen massive Geldmengen ausgeben, diese aber jetzt von amerikanischen Rüstungskonzernen erwerben, diese Waffen.
So, und in Europa sind auch einige happy, ja, auch bei der deutschen und europäischen Rüstungsindustrie geht wieder was. Normalerweise werden diese Rüstungsproduktionszyklen ja für 20, 30 Jahre, neue Waffensysteme, ist kompliziert, es dauert was. Werden die Verträge geschlossen? Meine etwas lakonische sozusagen Hypothese wäre, in dem Moment, wo die Verträge geschlossen sind und die Gelder fließen, ist der Krieg vorbei. Ja, weil hat der Krieg seinen Zweck erfüllt, dass nämlich die nächste Waffengeneration durchfinanziert ist und das war's. Ich glaube tatsächlich oder ich hoffe, dass noch irgendjemand ein bisschen Vernunft hat und sagt, den Krieg kann als solcher jedenfalls über das, was wir leider schon als Krieg beklagen müssen, zwischen der Ukraine und Russland keiner wollen. Es sind ja schon 1 Million Männer ungefähr gefallen, also die Zahlen variieren ja. Meine Zahlen sind so 400.000 zu 600.000 Ukrainer zu 400.000 Russen. Die Zahlen sind alle ein bisschen unzugänglich, aber es sind genug Leute für einen Krieg gefallen, ja. Und aber wir wollten zurück zu der eigentlichen Frage, also jetzt, warum dauert das so lange? Warum erzählen wir diese ganzen, ich sag mal, Blasengeschichten, ja, Corona, Klima, die nächste Angst, also hysterisierte Gesellschaften, die inzwischen offenbar auch, ich sag mal, ihren Bauchkontakt verloren haben, also die sich auch sehr beschallen lassen über Internet, über emotionalisierte Bilder. Wir sind ja auch eigentlich schon auf Bilderbuchniveau zurückgefallen als Gesellschaft. Ja, also wir machen Reels und jeder zieht sich auf TikTok irgendwelche Dinger da rein. Ja, die machen dann Emoji. Also nur mal so kulturell. Ja, wir haben vor 5000 Jahren in Ägypten angefangen mit Hieroglyphensprache und sind jetzt bei Emojis gelandet.
Das ist absolut richtig. Ja?
Und wir haben zwischendurch haben wir uns 5000 Jahre bemüht, grammatisch und sprachlich auszudifferenzieren.
Das ist absolut richtig, ja.
Und man müsste eben, also man kann ja auch nüchtern sagen, auch Zivilisationen sterben. Die Imker, die Maya, die Ägypter, die sind alle untergegangen. Das waren meistens zivilisatorische Verfallserscheinungen, deswegen Zeitenwende, wo das so passiert. Aber nur weil das so passiert, also weil wir nicht mehr lesefähig sind, nicht mehr argumentationsfähig, kognitive Fähigkeiten verlieren durch das ganze Wischen, weil es was völlig anderes, ob ich wische oder ein Buch lese, dazu habe ich in dem Buch auch ein paar Kapitel. Jedenfalls, weil wir in diesem Zivilisationsverfall sind, können wir über hysterisierte und ideologisierte Diskurse buchstäblich gefüttert werden. Ja, Corona heute, morgen Klima, übermorgen Krieg. So, und da das funktionieren kann, das sind ja Techniken dahinter. Ich kann gerne das Buch von Jonas Trögel empfehlen, Kriegspropaganda, der also auch diese Cybertechniken nochmal aufschlüsselt. Ja, wir wollen das ja nicht wahrhaben, weil wir so gewohnt sind aus den letzten Jahrzehnten, dass wir liberale Demokratien sind, wo uns jeden Morgen am Kiosk irgendwie 20 Zeitungen entgegenspringen und wir dann ja entscheiden können, was wir jetzt da irgendwie lesen, merken noch nicht mal, dass die Titel dieser Zeitung meistens irgendwie die gleichen sind. Ja, also dass schon die Vorauswahl dessen, das war ja unser erstes Gespräch. Erinnern Sie sich, wir haben in unserem ersten nochmal online geführt und da habe ich von Chomsky gesprochen, ja, vom Richtig. Manufactured Consent, genau. Also wir realisieren ja nicht, dass schon der Zeitungskiosk sozusagen der Manufactured Consent ist, indem man dann noch so kleine Spuren hat, ja, ob man ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger für Israel ist, so ungefähr, ja. Aber das ist das, was jetzt sozusagen die letzten Jahrzehnte erzählt wurde. Und weil es so erzählt wurde, sind wir, glaube ich, in den westlichen Ländern nicht kritikfähig, in dem Sinne, dass wir noch nicht mal davon ausgehen können, dass wir vielleicht nicht recht haben. Oder dass wir noch nicht mal die Vermutung hätten könnten, dass sogar wir einer Propaganda erlegen, weil wir ja immer nur erzählen, Putin macht Propaganda, aber wir natürlich nicht. Und wenn man jetzt das einfach mal umdrehen würde, also im besten Gadamer, Georg Gadamer war ja ein deutscher Philosoph, der hat in den 60er Jahren gesagt, eine Diskussion fängt dann an, wenn man davon ausgeht, dass der andere grundsätzlich Recht haben könnte. Das heißt, wir setzen uns jetzt mal hin und ich sage Ihnen, Herr Hopf, gehen wir mal davon aus, dass Putin grundsätzlich Recht haben könnte, wenn er zum Beispiel sagt, ich bin nicht imperial, ich will nicht Europa erobern, ich möchte nur, dass, wie es im Übrigen in der ukrainischen Verfassung von 1990 steht, die Ukraine neutral und föderal ist. Leider hat der Westen an verschiedenen Stellen das gebrochen, NATO-Ziel in die Verfassung durch Zelensky und so weiter. Ich, Putin, möchte eigentlich nur, dass wir zu den vertraglichen Vereinbarungen zurückkommen, also zu dem, was in der ukrainischen Verfassung steht und zu dem, was in den Minsker Abkommen gestanden hat, die der Westen auch gebrochen hat. Jetzt könnten wir als aufgeschlossene Leute, die Gadamer lesen und Putin ernst nehmen, können wir sagen, hat er doch einen Punkt, wollen wir das vielleicht mal tun? Also können wir uns in Putin hineinversetzen und wir nehmen ihn einfach mal ernst. Stattdessen haben wir relativ aufgeblähte, propagandistische, Diskurse. Putin ist Hitler, Putin hat aber keine 7 Millionen Juden umgebracht.
Trump war doch schon Hitler.
Wie auch immer. Jedenfalls, ich wollte ja nur sagen, wir arbeiten ja Flagship-mäßig mit Zuordnen, ja, Krieg nach Russland tragen und so weiter. Ungefähr einmal im Jahr gucke ich mir Markus Lanz an, habe gestern zufällig Frau Strack-Zimmermann dort nochmal erleben dürfen, mit der ich ja selber in einer Sendung gesessen habe, die ihres Zeichens ja Fraktionsvorsitzende der Liberalen im Europäischen Parlament ist und die mit einer, nennen wir es mal höflich, einer unflätigen Sprache über Russland geredet hat. Und ich ihr am liebsten auch die Frage gestellt hätte, Frau Strack-Zimmermann, waren Sie schon mal da? Haben Sie sich ein eigenes Bild gemacht? Haben Sie die Reden von Putin gelesen und wären Sie bereit, die ernst zu nehmen? Also verstehen Sie, ich gehe nochmal zurück. Ich habe 1986, mir wird ja immer gesagt, die Frau darf nicht zu Russland sagen, die hat keine Ahnung, ja. Ich habe 1986 in Paris studiert, da gab es einen Studiengang an Sciences Po, ist ja eine sehr renommierte Schule, ja. 86 habe ich dort studiert, 2 Jahre lang. Und der Studiengang, den ich gemacht habe, in dem ich ein Diplom habe, und zwar mit 16 von 20 Punkten, was eine 2+ ist, wenn Sie in den 80er Jahren Schulfranzösisch hatten, an Sciences Po 16 von 20, das war eine Leistung, will ich mal sagen. Ja. Und der Studiengang, den ich gemacht habe, der hieß Études Soviétiques et Est-Européennes, also sowjetische Studien und osteuropäische Studien. Darin habe ich ein Diplom. Und wir haben damals in den 80er Jahren haben wir Kriminologie gemacht. Da war ja noch Andropow und Brezhnev und dann wussten wir, das Politbüro redet halt in irgendwie so einer Kryptosprache, die musste man immer dechiffrieren. Ne? Also wenn Brezhnev das und das gesagt hat und 5 Zeilen später das Wort nochmal kam, dann musste man so auf die Goldwaage irgendwie die Wörter analysieren. Das haben wir damals gemacht, ja. Heute, und das war eine Wissenschaft, ja, also das Institut für ostwissenschaftliche Studien, die haben die ganze Zeit Kriminologie gemacht, ja, was meint Brezhnev, wenn er das sagt, so. Heute haben wir Putin, der mit Tucker Carlson zum Beispiel ein langes Interview führt oder auch mit, wie heißt der Film, Oliver Stones, ja, der relativ klar sagt, was er denkt, damit will ich Putin jetzt nicht idealisieren, ja, also darum geht es ja gar nicht, ja. Natürlich sagt Putin, wenn ihr das macht, werden wir den Krieg weiterführen, dann werden wir, also er macht auch klare Ansagen und natürlich ist Krieg grausam, nur dass wir uns hier nicht falsch verstehen. Aber es hat sich ja jemand mal den Scherz erlaubt, ChatGPT danach zu fragen, lügt Putin, ja. Und dann wurden die Reden von Putin gegengelegt gegenüber dem Verlauf des Krieges. Und am Ende sagt ChatGPT, Putin hat immer genau das gemacht, was er angekündigt hat. Wenn uns ChatGPT das jetzt sagt, dann müssten wir doch eigentlich so vernünftig sein und sagen, ja, dann lesen wir diese Reden doch mal aufmerksam. Dann hätten wir ja schon sozusagen eine Plattform für Verhandlungen. Also ernst nehmen, was der andere sagt, ist ja schon mal für Verhandlungen ein guter Schritt. Ja? Ihr wollt also eine föderale, neutrale Ukraine. Ja, dann lass uns doch mal darüber reden, wie wir die realisieren. Das war ja auch mal unser Ziel, ganz davon abgesehen. Ja? So, das alles nur als lange Vorrede, dass wir heute, Sie haben von Angstdiskursen erzählt, eine offenbare Verlust der Vernunft, das ist ein anderes Kapitel von mir in dem Buch, ja, dass wir in ideologisierten Diskursen uns befinden und als vermeintlich aufgeklärter Westen nicht mal in der Lage sind, das in Frage zu stellen und in diese Diskurse mal reinzustechen wie mit einer Nadel und mal zu sagen, haben wir vielleicht Unrecht? Die anderen lachen ja nur noch über uns. Also zurück zum Spief. Wenn da die Afrikaner und die Brasilianer und die Südafrikaner, die stehen ja da alle rum, die Chinesen, ja? Also wenn man über einen lacht, dann über die Europäer. Und insofern wäre doch mal eigentlich nur die Frage, kriegen wir das nochmal hin, dass wir uns an die eigene Nase fassen? Also bekanntlich weiß man doch auch aus dem Christentum, wenn ich mit einem Finger immer auf jemanden zeige, dann zeigen drei Finger zurück. Vielleicht sollten wir uns...
Dann sollten drei Finger zurückzeigen, ja, wenn man denn in der Lage ist, das selbst dann auch zu reflektieren, mit drei Fingern auf sich selbst zu zeigen. Ja. Deswegen, das ist ja, bevor ich mit dem Finger auf andere zeige, dann sollte ich mich selbst reflektieren. Genau. Ich glaube aber, diese Selbstreflektierung, die fehlt da. Und wenn ich natürlich den Gegner so dämonisiere und mich auch über ihn lächerlich mache, wenn wir überlegen, die ganzen Berichte damals, da funktionieren die Panzer nicht mehr, das ist, die Moral der Armee ist total schlecht, die Wirtschaft steht kurz vor dem Kollaps, Putin hat zum 17. Mal Krebs. Es ist quasi, morgen ist der Untergang, jetzt ist er bis heute nicht. Also ist es schwierig natürlich auch zu reflektieren, wenn ich den Gegner so dämonisiere und als fast schon als Untermenschen deklariere, dann herzugehen und zu sagen, dann ist es schwierig, irgendwann aus dieser Ecke nochmal rauszukommen. Ja?
Also ich sage nochmal, de saeculum de saeculorum, ja, also von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir haben da, glaube ich, irgendeine Dimension wirklich völlig verloren und Sie haben völlig recht. Das Einzige, was der Westen jetzt leisten müsste, aber wahrscheinlich nicht leisten kann, das ist die Frage, die jetzt auf dem Tisch liegt, ist, wie wir eine gesichtswahrende Lösung bekommen, exakt, um daraus zu kommen. Ja? Das ist so ein bisschen wie Schweinebucht, ja, wo sich damals Khrushchev und Kennedy sozusagen ineinander verhakt haben. Und Gott sei Dank, ja, Kennedy, das wissen wir jetzt alle, über Nachrichten, die er senden konnte nach Moskau, dann eine Lösung gefunden hat mit Khrushchev, dass beide da gesichtswahrend raus sind. Mhm. Weil natürlich hatte Kennedy,
das wissen wir, meinen Sie jetzt?
Kuba-Krise, ja. Genau, Schweinebucht. Natürlich hatte Kennedy, das wissen wir jetzt aus der historischen Forschung, sozusagen seine Generäle im Nacken, die liebend gern den Dritten Weltkrieg damals schon losgetreten hätten. Ja, und Kennedy hat eine Möglichkeit gesucht, mit Khrushchev ins Gespräch zu kommen, um das sozusagen die Kuh vom Eis zu kriegen. Mhm. Und das ist halt heute das, was fehlt. Also wir haben ja ein paar Leute, also der Kuja zum Beispiel oder der Fahrt oder hier in der Schweiz der Jacques Bot oder der Jean-Jacques Rüsch, der Verhandlungsführer war in Istanbul 22. Das sind ja Leute, die versuchen zu deeskalieren. Aber ansonsten nochmal, Strack-Zimmermann gestern bei Lanz, Roderich Kiesewetter den Krieg nach Russland tragen. Interessanter, wir müssen auch nochmal auf die Generationendynamik gucken. Ne? Also natürlich haben wir jetzt auch so eine Generation von jungen Politikern, die mit dem iPhone sozusagen sozialisiert wurden. Ja, also die wirklich diese ideologisierten Diskurse, die ja über Klickzahlen und Konformitätsdruck, wo wird geklickt, was darf man sein, oh, das sagst du besser nicht, Gaza, Ukraine, Corona, Querdenker. Ne? Also jeder hat ja kapiert, wo man stehen darf, wo man nicht stehen darf. Und es gibt interessante Studien dazu, dass junge Leute dafür viel anfälliger sind, weil natürlich einerseits Persönlichkeiten noch nicht so ausgereift sind, weil die kein Erfahrungswissen haben und weil die sehr viel mehr von diesem Konformitätsdruck abhängen. Ja? Und deswegen ist zum Beispiel ja heute die Friedensbewegung, interessanterweise sind ja die Ü60, die sich noch daran erinnern, also die entweder Kriegsenkel sind, so wie ich, bin ja noch Kriegsenkelin. Ich habe einen toten Opa in Riga, Wehrmacht, ein zweiter kam ohne Beine zurück, meine Mutter geflohen. Also ich bin Kriegskind, Kriegsenkel. Mhm. Also ich habe noch sozusagen, es ist noch in der Haut. Ja, ich habe meinen Opa mit Krücken noch erlebt. Das ist was anderes, als wenn man es nur aus Bildern kennt. Und das würde erklären, dass sozusagen diese Umkehrung, dass die Jugend jetzt Diskurse hat, Transgender, Wokeness, was auch immer, Diversity, sich für den Krieg ja überhaupt nicht interessiert. Also die gehen ja nicht für den Krieg auf die Straße. Während die Ü-60-Jährigen, die noch Kriegsenkel sind und jeder hat irgendwie eine Geschichte von seinem Opa oder irgendeine Flucht und Vertreibung, die alle sagen, Moment mal, brauchen wir das wirklich nochmal? Ja, also nie wieder Krieg, Europa. Das haben wir ja nicht gemacht, weil wir irgendwie rumgesponnen haben, sondern diese Erzählung, nie wieder Krieg, wir bauen die EU als Friedensprojekt, die hatte ja den Grund, dass wir Erster Weltkrieg, Holocaust, Zweiter Weltkrieg hatten. Ja? Ich habe übrigens auch in diesem Buch ein Kapitel darin, wo ich genau diese Frage stelle. Ja, also weil mich das einfach interessiert. Ich habe ja selber zwei Söhne, die sind so um die 30. und merke, dass der Krieg tatsächlich für die irgendwie weit weg ist. Also da ist was dran, an der, was die Traumaforscher sagen, ne? Sie vererben eine Sache auf zwei Generationen, der Krieg, die Kriegskinder, die Kriegsenkel, und dann ist das weg. Das heißt, wir haben jetzt eine junge Generation, die aus dem Erleben draußen ist, also so wie Kohl, Mitterrand oder so diese Leute, die haben ja Europa und den Maastrichter Vertrag gemacht. Kohl hat das immer gesagt, ja, Europa heißt nie wieder Krieg, weil die das noch hatten, weil die alle kriegsgeschädigt waren, ja. Jetzt haben wir eine Generation, die das nicht mehr ist. Das ist wie in diesem Song von Pete Seeger, das kennen Sie bestimmt, ne? Where have all the flowers gone? Und dann die Flower vom Grab und dann der Soldat zieht in den Krieg und dann landet er am Grab und die Mädchen pflücken wieder die Blumen und dann geht es wieder los, der Reigen. Mhm. Ja, so. Da ist offenbar was dran und das würde erklären, dass wir heute die unter 30-Jährigen für ein beherztes Demonstrieren gegen den Krieg und für den Frieden komplett verloren haben.
Also wir sehen ja? Das ja auch, exakt so ist es ja.
Ja.
Es ist in gewisser Weise ja, also man muss schauen, welcher Konflikt. Man hat jetzt, wenn wir Ukraine-Russland, gehe ich d'accord. In gewisser Weise, am Anfang gab es ja auch diese ganzen Leute, die sich die Ukraine-Flagge umgehängt haben und so, die sind jetzt auch irgendwie verschwunden. Dann haben wir aktuell jetzt eher bei den Demonstrationen zum Thema Gazastreifen.
Bei Gaza war was los, bin ich
da
dabei.
Ist, da hat die Jugend und die werden, und die Studenten, wir kriegen, das genau. Wird ja von den Medien nicht wirklich gecovert, aber diese Demonstrationen werden größer, die sind in Großbritannien riesig.
In Den Haag,
Zehntausende,
die sich in Rot gekleidet, ja, ganz genau. Den Haag sah von oben fotografiert aus wie
ein Blutbad. Das ist natürlich, Mediencoverage versucht das möglichst nicht groß zu erwähnen oder dann heißt halt alles Israel-Hasser, also das ist dann keine Demonstration von, sondern es sind alles Israel-Hasser, aber da sind es jüngere Leute auf jeden
genau,
Fall.
Ja, genau, bin ich dabei und da ist natürlich auch, wir unterscheiden nicht mehr zwischen Antizionismus und Antisemitismus, habe ich übrigens auch was im Buch zu drin, aber was ich noch sagen wollte mit Blick auf diese U30-Jährigen, ja, also ich habe in diesem Buch auch ein Kapitel, da stelle ich die Frage, kann queer Krieg? Weil es wird ja an der Front keine Kuschelkurse
absolut
geben, ja,
richtig,
und auch kein glutenfreie Nahrung, ja. Also Krieg heißt einfach Krieg und da wird Kommando und du dahin und so weiter. Mhm. Und da ist nicht mit, ich brauche meinen zweiten Keks oder sowas, ja. Triggerwarnung, es könnte gefährlich werden, ja. Wir haben ja jetzt Triggerwarnung, wenn Shakespeare aufgeführt wird, es könnte deine Seele betreffen oder so. Also die Frage ist ja, wir haben ja jetzt eine, wie soll man es sagen, ich will diese Jugendlichen ja auch gar nicht blamen, die sind da rein sozialisiert worden, auf diese ganze Achtsamkeit und Befindlichkeit und so weiter. Aber Krieg ist was anderes als queer, ja, als meine Befindlichkeit. So, und insofern ist ja schon mal, das ist schon mal eine Frage, ob das überhaupt funktionieren kann. Also ob wir überhaupt genug Soldaten hätten, die nochmal auf dieses
durchaus berechtigte Frage, ganz klar.
Und die zweite Frage in diesem Kontext, das sage ich jetzt als Frau, fällt mir halt auf, dass, weil das wahrscheinlich so ist, jetzt die Frauen eben auch gezogen werden soll. Ist ja große Debatte. Frauen sozusagen also dürfen ja in die Bundeswehr, aber bisher nicht in den im Militärdienst, ja. Und jetzt soll das ja geändert werden, rechtlich. Und jetzt werden ja tatsächlich Fragen diskutiert. Dürfen schwangere Frauen Panzer fahren? Und dann frage ich mich ja wirklich, was ist denn das für eine Perversion von Emanzipation? Also ich bin erste Generation Emanzipation, ja, mit Alice Schwarzer, ja, kein Schleier, Gender Pay Gap und mein Bauch gehört mir. Das war 70er Jahre, ja, Rechte für Frauen, Frauenrechte. Da war nicht Sternchen und so, ja, sondern Frauenrechte, so. Davon sind wir weit entfernt. Aber jetzt habe ich an fast jeder Bushaltestelle, habe ich so eine sexy Frau mit Pferdeschwanz, ja, die da mit irgendwie so Funkgerät irgendwie, komm zur Bundeswehr, tu was Sinnvolles. Ja? Das heißt, dieser Gleichstellungsanspruch, sei wie ein Mann, du kannst jetzt auch zur Bundeswehr, ist für mich tatsächlich im Gegensatz zur alten Feminismus, alte Feministin, ja, eine Perversion des Feminismus, weil die Frage, ob schwangere Frauen Panzer fragen, müssen wir nicht drüber reden. Ja? Also die Frage ist, wie kann das eigentlich passieren?
Also unfassbar, ich weiß nicht, wo Sie das gelesen haben, aber das ist ja...
Aber es scheint ja so zu sein, dass da jede Vernunftsreflexe sozusagen auch ideologisiert werden, ja, also ideologisiert in dem Sinne, Hauptsache Gleichberechtigung, ja, und dann kann diese Frage halt gestellt werden. So, und das thematisiere ich auch in diesem Buch, weil die Frage dahinter ist ja, sind wir, also ich stelle so die Hypothese auf, dass ein Krieg immer die Geschlechterverhältnisse ändert in einer Gesellschaft. Und ich stelle damit natürlich auch die Frage, ist diese Gesellschaft, die wir haben im Westen, diese verwöhnte Gesellschaft, wenn Sie so wollen, ist die kriegsfähig? Weil wir sollen, deswegen müssen wir jetzt auch kriegstüchtig gemacht werden. Mhm. Weil wir sind es ja nicht, ja. Deswegen müssen wir auch erzählen, der Krieg fängt erst in 4 Jahren an. Das ist ja auch so witzig, ja. Putin ist ja auch so nett und wartet.
Die Waffen, bis wir aufgerüstet haben, natürlich. Keine Frage, ja. Ja, also ich Das ist eine Frage, die ich mir auch immer wieder stelle und denke mir, tritt da das deutsche Transbataillon an der Front auf oder wie das genau laufen soll? Ich denke aber, da ist eine viel dunklere Realität dahinter. Wir sehen ja jetzt die Art und Weise, wie konventionell Krieg geführt wird, immer weniger mit Mannstärke und mehr mit Drohnen.
Ja, genau.
Und das könnte dieses Problem, wenn man sich das mal überlegt, was können diese jungen Menschen, die sind vielleicht verweichlicht im klassischen Sinne, aber wenn ich den vor einen Bildschirm setze und ich mache eine Gamification daraus, ich lasse das also genau, wie ein Spiel erscheinen und er kann damit mit einer Drohne auf irgendwo auf den, der noch kämpft, auf dem Schlachtfeld zufliegen, dann macht es Bildschirm ist weg und er sieht nicht mal mehr, dass der den zerfetzt hat, dann ist das ganz einfach, diese Leute dazu zu kriegen. Die sind schon selbst, sie haben sich selbst ausgebildet, weil sie als Kinder Counter-Strike gespielt haben und andere, die kennen die Konsolen und das ist ja nicht viel anders, so ein Ding da zu fliegen, wie sie es dann schon mit 7, 8, 9, 10 gemacht haben. Und schon habe ich das Ganze nämlich umgedreht und schon habe ich Leute, die sind vielleicht nicht an der Front einsatzfähig, um Mann zu Mann mit dem Bajonett den anderen zu bekämpfen.
Ehre.
Ja,
ein Begriff der Ehre, ne?
Wenn man so möchte, aus, ja. Wenn man das so bezeichnen möchte, aber sagen wir mal, Mann gegen Mann kämpfen, sondern die sitzen halt irgendwo in einem Studio und lassen eine Drohne auf jemanden. Und auch das müssen sie in Zukunft nicht mehr, denn das regelt die KI dann.
Also danke dafür, habe ich übrigens auch in dem Buch, ja, die Gamification des Krieges. Ich habe selber zwei Söhne großgezogen. Ich weiß genau, wovon ich rede. Ja, und da reden wir jetzt von den 90er Jahren, als meine Söhne 10 und 11 waren. Und ich damals schon Probleme hatte, die von der GameCube wegzubekommen. Ja,
also, meiner Mutter ging es genauso mit mir.
Und, und dann kam der Irakkrieg 2003. Und ich sehe heute noch, 1. März, wie mein damals älterer Sohn, ich weiß nicht, war der 10, war der 12, am Fernsehsitz, morgens ging es ja los, Embedded Journalism, ja, und zum ersten Mal er selber klargekriegt hat, dass seine GameCube, bum, 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 da im Fernsehen stattfand. Und da hatte er noch ein Gefühl dafür, this is real, obwohl es auch nur Fernsehen war, also insofern nicht ganz real, aber so, ja. Insofern bin ich dabei, es ist ja noch schlimmer. Ich habe gerade gestern oder vorgestern einen Artikel gelesen, da ging es um Drohnen, die gar nicht mehr gesteuert werden. Das sind sozusagen elektronisierte Raubvögel, ja, also die wie so ein Raubvogel, so ein Geier oder Geier stürzen, Adler stürzen sich runter auf die Beute, ja. Und das geht dann nach Bewegungsmessern. Also irgendwer, der aus irgendeinem Parameter von Bewegungsmesser ausschert, geht diese Drohne automatisch, ohne dass noch einer steuert, da drauf. Und ja, in der Tat würde ich tatsächlich mal sagen, also wenn wir noch irgendeine ethische Kontrolle haben, ja, wir haben ja immer Genfer Flüchtlingskonvention, wir haben ja immer eigentlich auch noch Völkerrechtsregeln selbst fürs Kriegsgeschehen, ja, vermeintlich.
Die aber
ja,
in den meisten Fällen nicht eingehalten werden.
Darüber müssen wir nicht reden und in Gaza sicherlich nicht, aber das ist die Frage, ob die Menschheit das noch machen möchte. Ja? Also ob wir jetzt sozusagen den automatisierten Krieg noch mal draufsetzen, der bar jeder ethischen Eingrenzung ist und der sich sozusagen verselbstständigt, ohne dass da noch irgendjemand hinguckt. Also die Drohne, wie gesagt, ist ja, da sitzt ja dann noch jemand am Computer. Ja? Aber diese Raubtierdinger, diese elektronischen Raubtiere, da sitzt gar keiner mehr. Ja? Das ist dann wie so ein Bienenschwarm, den sie losschicken, ja,
genau,
und der sich seine Opfer sucht.
Also da gibt es ja schon genau diese Systeme, die von großen Mutterflugzeugen ausgesendet werden. Die Chinesen sind da federführend. Die können tausende Drohnen auf einmal aussenden und die müssen nicht menschlich gesteuert werden, sondern die haben eine Erkennungssoftware, wer ist der feindliche Soldat oder Zivilist oder einfach nur der Feind. Und dann finden die ihr Ziel.
Was ist Krieg? Was ist Krieg im 21. Jahrhundert? Ja, genau. Also und was ist da, weswegen brauchen wir dann eigentlich auch noch Panzer und dieses alte Zeug? Das ist ja wirklich 20. Jahrhundert, ja. Also,
ähnlich antiquiert, wie wir es zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg gesehen haben, als man damals oder beispielsweise noch zum Ersten Weltkrieg Einsatz der Kavallerie. Da gab es ja noch viele Preußen, die dachten damals, wir müssen hier groß mit Pferden und Kavallerie. Und dann hat man eben gesehen, das funktioniert nicht mehr. Ich glaube, ein ähnliches Learning auf der kriegsstrategischen Ebene hat man jetzt im Ukraine-Krieg auch gehabt, wo Drohnen eingesetzt werden, sehr sichtbar. In Gaza werden auch ständig Drohnen eingesetzt. Das ist die absolute Zukunft. Ich möchte jetzt aber bitte noch am Ende mit einer guten Note schließen, bitte. Und dann noch eine Frage, weil jetzt haben wir viele negative Themen, die für viele Leute sich alle nach 1984 anhören und die liegen damit vielleicht auch gar nicht so falsch. Aber meine Frage wäre, es gibt ja viele Menschen, die sagen, man kann da nichts ändern, es wird sich nie etwas ändern, die da oben werden das eh immer so machen, wie sie wollen. Aber gerade die europäische Geschichte zeigt doch, dass sich ein Blatt doch wenden kann. Und oftmals auch von einem Moment auf den nächsten. Und Welche Beispiele würden Sie anbringen, die Ihnen noch Hoffnung machen für unsere Zukunft?
Also erstmal nochmal Saeculum de Saeculorum, ja, von Ewigkeit zu Ewigkeit, also Zeitenwenden, deswegen habe ich mein Buch übrigens auch nicht Zeitenwende im Singular genannt, sondern Zeitenwenden, wir wenden die Zeit, also im Adjektivischen, ja, wir nehmen die Zeit und wenden sie, wie man so ein Omelett in der Pfanne wenden kann, das heißt, wenn wir als Akteure handeln, dann wird sich etwas ändern. Ja? Also Bourdieu, der große französische Soziologe, hat immer vom historischen Subjekt gesprochen. Jede historische Situation gebiert ihr historisches Subjekt. Also klassischerweise fällt mir dazu ein Jeanne d'Arc. Frankreich war völlig verloren, ja, von den Engländern besetzt. Charles der Siebte sozusagen aussichtslos. Ja, die Engländer waren überall. Und dann kommt eine 19-jährige Jungfrau und sagt, Moment mal, die Belagerung der Engländer. Und die Geschichte kennen Sie. Seit 800 Jahren ist Jeanne d'Arc Heldin in Frankreich. Ja. Und wie hat die das gemacht? Sie hat Stimmen gehört, ist zu ein paar Soldaten gegangen, hat mit denen gesprochen, ist beim ersten Anlauf ja auch gescheitert, beim zweiten Anlauf nicht, hat die Engländer vertrieben. Na klar, nachher Inquisition, sie kommt auf den Scheiterhaufen, weil sie durfte ja die Heldin nicht sein. Ja. Die Heldin musste natürlich nachher die Generalität und die katholische Kirche sein, also musste Jeanne d'Arc auf den Scheiterhaufen, ja. Aber Jeanne d'Arc hat Frankreich von den Briten befreit. Also insofern, jede historische Situation gebiert ihr historisches Subjekt. Ich bin völlig entspannt, irgendein historisches Subjekt wird kommen. Und dann bin ich eigentlich auch schon beim Ende, weil Zeiten wenden ist ja eigentlich nur, dass wir jetzt merken, kollektiv, dass sich eine historische Epoche schließt. Also Stefan Zweig hat mal gesagt, der Zeitgenossenschaft ist es verwehrt zu verstehen, in welcher historischen Epoche sie sich befindet. Wir können heute Rückschau halten und sagen, 1872 bis 1918, das war eine historische Epoche, oder 14, dann ist es Kaiserreich. Ja, so. Ich würde sagen, wenn wir 2070 zurückgucken werden, dann werden wir sehr wahrscheinlich sagen, 1945 bis 2025 waren die 80 Jahre, in denen es ein bestimmtes Weltsystem gegeben hat mit einem Sicherheitsrat und einer WHO und einem IWF und einer Weltbank und da war es so und so und so. Und jetzt ist Zeitenwende und die Zeitenwende heißt, jetzt gibt es die BRICS-Staaten, jetzt gibt es neue Dynamiken, jetzt machen die Amerikaner mager, was auch immer. Deswegen gibt es auch die Kriege. Ich sage in diesem Buch, Kriege sind eigentlich der Vorwand, um Grenzen ändern zu können. Es war immer so. Ja? Mhm. Also kann man halt nicht so einfach ändern, Grenzen, aber Krieg, ja. Kriege sind die Zeiten, in denen Atlanten neu gemalt werden. Das heißt, wir gucken 2070 zurück und werden sagen, 2015, 25. Vielleicht streiten wir uns noch, ob der Krieg schon 2020 anfing mit Corona, ja, Krieg gegen ein Virus, wie auch immer. Aber ungefähr jetzt schließt sich eine Epoche. So. Und das heißt erstmal, nochmal Saeculum Saeculorum, eine neue wird kommen. Also die kommt so sicher wie das Amen in der Kirche. Nur wir wissen nicht, wie sie aussieht. Wir können die noch nicht fühlen, schmecken. Wir haben Angst davor, die drohen, wie auch immer. Aber es gibt natürlich auch jugendliche Altersgehorten, die haben diese Angst nicht, weil die ja hineinsozialisiert werden. Mhm. Also stellen Sie sich vor, Sie sind jetzt ein Jahr oder 7 Jahre oder 3 oder meinetwegen 9 Jahre und in 20 Jahren sind Sie dann so berufsfähig und so weiter und Sie haben die Zeit ja ganz anders erlebt. Weil je nachdem, was Ihre Eltern gemacht haben, haben Sie von dem Krieg und von Corona nicht so viel mitbekommen. Für Sie ist das dann schon Vergangenheit. Und diese Menschen werden ja die neue Zeit prägen. Insofern bin ich tatsächlich, finde ich diesen christlichen Gebetsspruch von Ewigkeit zu Ewigkeit. Man geht halt wie so eine Menschheit durch so ein Nadelöhr. Wir kommen in was anderem heraus, das ist schon klar. Ich glaube, ziemlich sicher 2070 wird man sagen, 1945, 2025, ja, als eine Epoche. Und die neue müssen wir jetzt gestalten. Und deswegen ist nicht die da oben, werden immer irgendwie was machen. Nein, Jeanne d'Arc war auch da und die Geschichte ist ganz anders gekommen. Es gab auch Sophie Scholl und die Geschichte ist anders gekommen. Also wenn man nichts tut, dann passiert nichts. Ne? Das ist schon klar. Dann ist man halt auf der Sofaecke und dann kann man irgendwie ein Bierchen trinken und sagen, die da oben und ist alles ganz schlimm und ich muss mich nicht bewegen. Aber wenn wir uns alle bewegen, dann kann natürlich was entstehen. Natürlich. Ja? Also ich zitiere an dieser Stelle, weil ich das oft gefragt werde, tatsächlich immer gerne Schillers Glocke, kennen Sie, ja? Tief gemauert in den Erden steht die Form aus Lehm gebrannt. Heute soll die Glocke werden, Frischgesellen seid zur Hand, von der Stirne heiß, rinnen soll der Schweiß, soll das Werk den Meister loben. Doch der Segen kommt von oben. Was sagt Schiller uns? Ob die Glocke da wirklich rauskommt, der Segen kommt von oben, das weiß man nicht. Aber wenn die Gesellen sich nicht Mühe geben, rinnen soll der Schweiß, ja, dann passiert gar nichts. Das heißt, nur wenn wir uns Mühe geben und dem Schicksal vertrauen und noch ein bisschen auf Fügung, ja, dann kann die Geschichte so ausgehen oder so ausgehen. Aber wenn wir uns aufs Sofa setzen und sagen, ja, das ist mal gelaufen, ne? Also da haben wir irgendwelche Bilderberger Konferenz und noch eine Verschwörung obendrauf und ich muss da gar nichts tun, ich bin sowieso schon raus und das Einzige, was ich noch tue, ist mein Geld in Sicherheit bringen, wo sind die nächsten Golddukaten, dass ich mir irgendwie so ein Goldding da kaufen kann. ja, dann haben wir, glaube ich, schon verloren. Das heißt, das Entscheidende nach Schiller ist, man muss sich Mühe geben. Und wenn man sich Mühe gibt, dann hat man, muss man immer noch auf den Segen Gottes warten für das, was man tut. Mhm. Aber dann kommt man der Sache doch schon irgendwie näher. Und das Mühe geben, das fehlt mir gerade in der Gesellschaft. Ja. Ja? Weil ich habe tatsächlich, wie Sie, das Gefühl, dass viele in der Resignation sind. Auch im Ressentiment, die da oben, aber auch in der Resignation, ich kann nichts mehr tun. Und dass man sich deswegen natürlich sozusagen das Mühe geben nicht mehr selber anzieht. Ja? Und da bin ich immer bei Hannah Arendt. Privatisierung und Resignation sind nicht erlaubt. Nicht Resignation, Privatisierung und Zynismus sind nicht erlaubt. Privatisierung und Zynismus sind nicht erlaubt. Zynismus ist, oh, das sind die Bilderberger, machen die alles ganz allein. Privatisierung ist, ich rette mich um mein Geld. Ja? Und das ist nach Hannah Arendt, die eine große Denkerin war, nicht erlaubt. Und ich würde mir wünschen, dass diesen Satz viele Leute beherzigen, mhm. weil wir sind, glaube ich, latente Mehrheiten, in der Bundesrepublik auch. Die Leute haben die Nase voll von den ganzen Gesetzen, von Steuern, von Wokeness, von Klimadiskursen, von Windmühlen, vom Krieg. Also die latenten Mehrheiten, glaube ich, sind ganz andere Mehrheiten als das, was uns erzählt wird. Und in diesem Moment der Geschichte geht es ja meistens nur um die eine Person, die eine Jeanne d'Arc, ja, oder den einen, wer auch immer, Willy Brandt oder wen nehmen sie, ja, wen wollen wir nehmen aus der jüngeren Geschichte, auch so ein de Gaulle. Gucken wir doch mal auf de Gaulle. Der sitzt da in London, ja, und macht über die BBC so ein Mikrofondings da, ja. Ich, General de Gaulle, sende mal gerade nach Frankreich La France Libre. Da war der nicht auf französischem Boden. Mhm. Dann kommt der nachher zurück und befreit Frankreich. Ja, also das ist ja eine Setzung auch. Also die Setzung kommt ja durch das historische Subjekt, kommt ja selber. Also das historische Subjekt, Jeanne d'Arc oder de Gaulle, setzen sich und sagen, ich kündige euch jetzt schon mal an, La France Libre. Und dann passiert es auch. Das heißt, es geht auch um den Sprechakt zu sagen, nee, wir kommen daraus. Da wird jetzt was passieren. Einer wird kommen, der tun wird. Ja? Und insofern bin ich eigentlich ganz entspannt. Ich finde, wir haben jetzt nach 2, 3 Jahren Krieg, Corona, Ukraine, viel gelernt. Ich finde, wir haben sehr agile Zivilgesellschaften. Es gibt ja überall Telegram-Gruppen, Leute, die sich was austauschen, Leute, die auch was wissen. Ja, ich habe das Gefühl, die ideologisierten Diskurse, die bröckeln gerade so. Kommt immer mehr, dass die, ne, Corona, glauben wir das wirklich noch, war die Impfung, also das bröckelt ja alles. Und es ist ja meistens der Moment, wo dann irgendwann mal der Schleier einfach runtergezogen wird und dann sind wir, glaube ich, in einer neuen Epoche, sage ich mal. Und vielleicht das als letzten Satz. Nur dann kann man ja Dinge gestalten. Wenn die Dinge wie ein Eisen müssen sie schmieden, wenn es heiß ist. Ja, jetzt ist das Eisen irgendwie, jetzt verflüssigt sich alles. Aber nur weil es sich verflüssigt, können wir es auch gestalten. Also insofern nichts mit Zynismus und nichts mit.
In uns selbst allein liegt unsere Zukunft, ist, denke ich, da ein ganz wichtiger Spruch, den man sich klar machen muss. Frau Professor Gouraud, es war wieder mal ein Ohrenschmaus. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Ich hoffe nicht das letzte Mal. Sie sind immer gerne und herzlich bei uns willkommen. Danke sehr.
Ich danke Ihnen.